Irrenhaus Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes-System gehen, aber...
Aber schon noch wieder aggressiv, da bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge.
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Hallo, liebe HörerInnen von Irrenhaus Unterhaus. Wir sind's mal wieder. Ole und Jan-Erik. Tatsächlich haben wir es diese Woche geschafft, ans Mikro zu kommen. Ihr habt wieder eingeschaltet bei Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast, wenn es um die zweite und dritte Liga geht, von und mit Fums. Und ich weiß nicht, ob man es noch ein bisschen hört. Die Erkältungen, es sind ja zwei gewesen, sie sind und scheinen überwunden. Ole, wie geht's dir? Bist du wieder auf dem Damm?
Ja, so einigermaßen. Also bitte vergebt mir, liebe HörerInnen, ich habe im Moment noch so ein bisschen Räusperzwang. Das sind so die letzten Reste von Krankheit, die sich noch in meinem Körper befinden, gefühlt. Und deswegen bin ich manchmal hier. Also wenn ich das mal mache, bitte seht mir nach. Aber ja, sonst bin ich wieder fit. Es hat sich ja doch recht lang in die Länge gezogen. Aber so zum Wochenende wurde es besser. Und ja, zum Glück konnte ich dann mir wieder die volle Dröhnung Fußball geben am Wochenende. Aber ja, es ist besser. Ich hoffe, bei dir auch, aber du hörst dich auch schon wieder fit an.
Doch, bei mir auch. Es kann nur sein, dass ich hier und da mal ein bisschen husten muss. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich werde mich auch wegdrehen vom Mikro. Aber ja, nee, alles gut soweit. Und das freut mich auch zu hören, dass du pünktlich zum Wochenende wieder auf dem Damm warst, um nämlich Fußball zu schauen.
Ich muss einen kurzen Exkurs wagen, weil ich habe es dir erzählt. Ich war am Wochenende zu Gast in Lübeck bei den Nordischen Filmtagen. Das ist so ein kleines Festival, wo immer neue Filme aus Skandinavien gezeigt werden und auch aus Island und Finnland. Und da hat mein Vater, ist da schon seit 20 Jahren und ich begleite ihn so die letzten Jahre immer mal so an einem Tag und schaue mir auch Filme an. Und er kauft aber dann immer Karten und brieft mich dann vorher, was er für Filme ausgesucht hat. Und dann gingen wir in einen Film, Cop Secret hieß der. Und es ist immer so, dass der Regisseur und ein paar Hauptdarsteller vorher da sind, um den Film zu besprechen. Und auf einmal sehe ich, da vorne steht der Torwart der isländischen Nationalmannschaft, der WM-Held auch von 2016,
EM-Held. EM-Held. Als sie England rausgehauen haben.
Halldorsson stand dann dort und ist in seinem richtigen Leben, beziehungsweise in seinem Leben nach der Fußballkarriere, aktuell kickt er nämlich nur noch auf Island für Valur Reykjavik, Regisseur. Und hat auch direkt den Preis gewonnen bei den Filmtagen für das beste Filmdebüt. Crazy. Und ich muss auch sagen, es war sehr lustig. Es war so eine Cop-Komödie in Reykjavik spielend. Super lustig. Und ich glaube, ich war einer der wenigen, der ihn aber auch für seine fußballerischen Verdienste kannte. Bin danach auch nochmal zu ihm hingegangen und habe gesagt, hier, du bist doch der. Und er meinte, ja, ich bin der. Und
ich bin es, ja.
Long story short.
Ja, aber das ist lustig.
War geil, ein Star.
Das würde man ja gar nicht denken bei so Fußballern, dass die vielleicht auch noch so eine künstlerische, filmische Ader haben, aber...
nicht unbedingt, ne? Ja. Also, es gibt ja auch Leute, die malen nach der Karriere, ich weiß gar nicht wer, aber auch recht bekannte Fußballer, Paul Breitner, glaube ich, hat der nicht auch Bilder gemalt?
Ja, stimmt, ich glaube, der hat gemalt, ja.
Ja, also gibt immer mal wieder so ein paar Paradiesvögel, die dann auch eine kreative Ader entdecken, einige machen auch Musik. Aber das hat mich natürlich gefreut. Halldorsson, leider nie in Deutschland gespielt, dafür in Holland, Dänemark und Norwegen. Ja. Kennen die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht, aber das war auf jeden Fall ein Highlight. Und da war ich auch fix wieder gesund.
Ja, aber das ist ja eine lustige Anekdote, die es
auf
ist hier mal.
Ich muss auch zugeben, dieser Film lief, während Hansa gespielt hat, gegen Regensburg. Aber ich war mir so sicher des Sieges, dass ich gedacht habe, okay, ich kann mir auch einen Film anschauen. Generell muss man sagen, nach diesem Wochenende so ein bisschen Aufschwung Ostsee, weil sowohl Holstein und Hansa gewonnen haben. Wir wollen gar nicht länger darüber reden, aber kurz erwähnen kann man es schon, weil unsere Clubs machen uns Spaß in letzter Zeit. Also auch Holstein jetzt 4 Spiele ohne Niederlage.
Ja, ich bin trotzdem weit weg davon zu sagen, es macht Spaß. Also das
ein bisschen entspannter ist es jetzt aber schon.
Das schon, entspannter schon. Ja.
Nicht mehr direkt die rote Zone und dann auch gegen so einen anderen Club, der wahrscheinlich Hansa und Holstein auch da im Abstiegskampf die ganze Saison begleiten wird, Dynamo Dresden da den Dreier zu holen nach Rückstand, ja. Ist doch geil, oder nicht?
Ja, das stimmt. Aber um vielleicht doch mal ganz kurz drauf einzugehen, sah ja erste Halbzeit nicht so gut aus. Da wurde ja sogar auch noch ein Elfmeter verschossen von Alexander Mühling, kennt man sonst auch nicht von ihm. Und da dachte ich, ach Mensch, jetzt liegt man schon wieder hinten, Elfmeter verballert, nicht mal das klappt noch. Und war dann so ein bisschen, hab's mir angeschaut, hab schon mit dem Schlimmsten gerechnet und dann gab's ja tatsächlich in der zweiten Hälfte noch den schnellen Doppelschlag, der erneute Elfmeter, diesmal dann Pichler und dann sogar Rehse mit einem richtig schönen Tor. Schöner Abschluss.
Kennt man nicht von ihm, dass er auch das Tor treffen kann, ne?
Ja, doch. Also vielleicht, ich tue ihm vielleicht auch manchmal ein bisschen Unrecht. Aber er ackert, wie gesagt, immer viel und manchmal sieht es ein bisschen unglücklich aus. Diesmal kam er rein von der Bank und hat geliefert.
Stets bemüht.
Gönne ich ihm, ja.
Ja, auf gut. Jeden Fall.
Hansa, um darauf vielleicht auch nochmal kurz einzugehen, 3-2 in Regensburg gewonnen, auch erst hinten gelegen und dann auch furios zurückgekommen.
Ebenfalls,
3-1 geführt zwischendurch.
Genau, geile Leistung, auch gut gespielt, so ein bisschen anknüpfen können an die Leistung im DFB-Pokal vor anderthalb Wochen. Da waren sie ja auch schon das Team, das Regensburg vor Probleme gestellt hat. Und das hat auch jetzt wieder gut geklappt. Und besonders John Verhoek mit 2 Toren jetzt recht weit oben in der Torschützenliste. Wer auf jeden Fall vor ihm ist, sind 3 Akteure, die gespielt haben, um jetzt mal hier den Bogen zu spannen, im ersten Spiel, das wir besprechen wollen, nämlich Simon Terodde, Luca Pfeiffer und Philipp Tietz.
Ja.
Die haben nämlich alle gespielt gestern am Sonntag beim Spiel Schalke 04 gegen Darmstadt 98. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es ging hoch her, aber mit einem überraschenden Endergebnis. Oder wie bewertest du das Spiel?
Ja, auf jeden Fall. Und Darmstadt 4-2 gewonnen auf Schalke. Und Darmstadt wird allmählich ein bisschen zum Favoritenschreck. Zumindest, wenn man sich die Mannschaften vorher auf dem Papier so anschaut. Bremen geschlagen, würde ich auch sagen, dass da Bremen eher der Favorit war. Nürnberg geschlagen und jetzt auch noch Schalke geschlagen. Und jetzt ist Darmstadt selbst oben, da wo die Favoriten sind, nämlich auf Platz 4 nach dem Sieg. Ganz dicht auf den Fersen des Relegationsplatz und daran, du hast es gerade schon gesagt, sind vor allem Luca Pfeiffer und Philipp Tietz.
Ich habe eine Rätselfrage noch für dich zu den beiden.
Ja.
Beide haben in dieser Saison 10 Tore geschossen, aber Philipp Tietz ist trotzdem auf der Torschützenliste vor Luca Pfeiffer. Warum?
Wahrscheinlich, weil er mehr Vorlagen hat, oder? Oder weil er weniger Spiele hat?
Nee, du musst es eigentlich ein bisschen jokiger angehen, die Lösung der Frage.
Ich meine, Scorerliste ist auch das, woran ich gerade gedacht habe und nicht Torjägerliste, da sind die Vorlagen ja völlig egal. Bisschen jokiger, verrat's mir bitte.
Ich wollte sagen, weil Luca Pfeiffer eines dieser 10 Tore ins eigene Tor geschossen hat.
Ach so.
Und zwar direkt gegen Schalke, das war nämlich der Auftakt dieser furiosen Partie. Eigentor in der 8. Minute, Luca Pfeiffer.
Ja, nach einer Ecke.
Ja, sehr unglücklich. Er konnte, glaube ich, da überhaupt nichts mehr machen. Bülter hat da seinen Kopf weggezogen und er stand dann da einfach wie so ein Baum und wurde angeschossen.
Ja, er ist ja nun mal auch sehr groß. Also seine langen Spagolzen konnte er da nicht rechtzeitig mehr wegziehen. Und dann kullerte der Ball ins Tor. Ja, unglücklich.
Keine Chance für Marcel Schuhn. Aber ja, da hat man wieder gesehen, sowohl vorne als auch hinten, torgefährlich, Luca Pfeiffer.
Er kann nicht anders. Und zum Glück hat er auch noch einen torgefährlichen Nebenmann mit Tietz, der nämlich 3 Minuten später den Fehler wieder ausbügelte und das 1-1 schoss. Ein sehr platzierter Schuss. Da kam sogar nochmal kurz der VAR um die Ecke, checkte das Ganze, weil nämlich kurz nicht klar war, ob der Flugkopfball, der Assist von Braden Manu zu Tietz, ob Tietz da im Abseits stand, aber ganz knapp, es war kein Abseits und der Treffer zählte dann.
Vorlage war das.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Gutes Auge, dass er ihn da gesehen hat, gute Übersicht.
Ja, ja, stimmt.
Und nach 11 Minuten schon 1-1 und beide schon getroffen.
Ja, Wahnsinn. Das ist das beste Sturmduo aktuell, würde ich sagen. Also nicht nur wenn man nach den Statistiken geht, haben ja total viele Torebeteiligungen, waren beide zusammen an weit über der Hälfte der Darmstädter Tore beteiligt, wenn man das zusammenrechnet. Aber auch die harmonieren echt gut. Dabei, gefühlt ähnliche Spielertypen, ne? Also beide da so Türme, die ja immer so ein bisschen stark sich wirken am Ball, aber halt einfach absolut eiskalt sind beim Abschluss.
Ja, und besonders bei Tietz, ja, war das ja vielleicht nicht unbedingt so zu erwarten, der ja noch letztes Jahr bei Wiesbaden unterwegs war.
Stimmt.
Da ja auch abgeliefert, aber ich meine, Darmstadt, zweite Liga und so weiter, das ist ja schon was anderes. Und ich meine, seine Statistik, 13 Spiele, 10 Tore, 2 Assists, kann sich absolut sehen lassen. Ist ja überragend. Ja. Ist ja fast jeden Spiel. Ja.
Ja. Das schönste Tor ist aber danach gefallen, würde ich fast sagen. Ich glaube, das kannst du unterschreiben.
Ja.
Matthias Honsack, auch alter Kieler, Kieler Vergangenheit, mit einem wunderschönen Solo. Da hat nämlich Dani Latza den Ball vertändelt im Mittelfeld, beziehungsweise Klaus Jasula hat sich da clever in den Pass gestellt und sieht Honsack, wie er am Strafraumeck steht, auf den Ball wartet, steckt schön den Ball zu ihm durch und dann Honsack einmal zart wie Butter schneidet erst durch Thiau, dann Paulsson und anschließend war das, glaube ich, auch noch ein anderer Verteidiger, ich weiß nicht, was Uwe Can oder, nee, Itakura, glaube ich, der da nicht mehr richtig rankommt und er spitzelt ihn dann auch noch am Freisel vorbei. Das war ein stabiler Sololauf, ne, der auch noch begonnen hat mit einem Tunnler.
Ja, absolut. Das war sehr klasse von Honsack. Ausgangspunkt natürlich dieser Aussetzerpass von Latza. Also der hat echt freiwillig mit so einem Null-Bock-Pass Darmstadt da die Kugel überreicht.
Was war da denn los?
Ja, also da, das war mehr als unnötig von Latza. Und dann ging's schnell. Jasula, zack, auf Honsack. Und der macht's wirklich sehr schön. Immer vor dem Gegenspieler am Ball mit einem Kontakt und dann platziert rein. Das war richtig stark, 23. Minute und spätestens da war abzusehen, dass hier heute echt was geht für Darmstadt. Hm. Und was ging bei Terodde zusammen? Wenig, kann man mal wieder sagen, obwohl die Chancen ja da waren.
Auf jeden Fall, ja.
Zusammen lief aber nichts im Abschluss, er blieb wieder ohne Tor und ich glaube, er hatte auf jeden Fall die meisten Chancen für Schalke.
Ja, glaube ich auch. Also drei richtig gute, die er auch an normalen Tagen macht. Aber wir haben es ja schon gesagt, irgendwie ist es so ein bisschen verhext, seit er den Rekord egalisiert hat. Zum Brechen fehlt ihm irgendwie das nötige Quäntchen Glück in den letzten Spielen. Und ja, Dieter Schatzschneider gefällt's. Saß da auf der Tribüne, hat genüsslich in seine Stadionwurst gebissen. Und auch dieses Mal ist ihm nicht im Hals stecken geblieben, sondern runtergegangen wie Öl, denn er ist weiterhin an der Spitze zusammen mit Simon Terodde. Aber ja, komisch, ne? So ein bisschen wie verhext, aber auch lustig, dass es
also auch so ist. Ein Simon Terodde ist auch ein Mensch und spürt jetzt vielleicht doch den Druck, dieses eine Tor machen zu wollen. Er will es vielleicht ein bisschen zu doll, aber früher oder später wird es natürlich noch fallen. Was ich mich gefragt habe, als ich Dieter Schatzschneider da auf der Tribüne gesehen habe, ist er da jetzt jedes Spiel bei Schalke und wartet einfach da drauf. Ach, heute gucke ich mir den Terodde an, wie er heute meinen Rekord knackt. Und er geht jetzt so lange ins Stadion, bis das passiert.
Er steht darauf, sich immer zu quälen damit. Bei jedem Spieltag aufs Neue. Nee, er ist ja auch alter Schalker, wahrscheinlich hat er dann auch Lust, da irgendwie persönlich zu gratulieren, kann ich mir vorstellen. Da ist ja auch Only Love zwischen den beiden. Aber ja, spannend auf jeden Fall. Vielleicht ist er auch der Pechbringer und Terodde trifft dann das erste Mal, wenn Schatzschneider mal nicht beim Start ist.
Ja,
aber
vielleicht ist das ja auch die Prämisse von Schatzschneider.
Wir werden es zeitnah sehen, vielleicht noch in diesem Jahr. Nach diesem 2:1 von Honsack war lange Zeit mau. Schalke hatte ein paar Chancen rausgespielt, Ingolstadt ein paar Standards, die gefährlich waren, aber das Spiel Spiel plätscherte dann so ein bisschen vor sich hin, bis dann in der 63. Minute erneut Philipp Tietz im Fokus des Geschehens stand.
Ja, und schon wieder war ein Fehler der Ausgangspunkt, nämlich Aydin, der diesmal den Ball verloren hat. Und auf einmal waren da 5 Darmstädter gegen 3 Schalker in Überzahl. Und das ist natürlich für Tietz gar kein Problem. Absolut cool geblieben vorm Tor und das Tor gemacht.
63. Ja, geiler Abschluss wieder, ne? Auch auf Strafraumkante zieht er da ab und trifft präzise in die Ecke. Also das ist auch echt Qualität, die er da bewiesen hat. Also wirklich. Immer noch beeindruckend, Philipp Tietz, du hast schon gesagt, dritte Liga letztes Jahr, da ja auch schon gut gewesen, aber kein Vergleich mit dieser Saison. Aber das ist irgendwie so ein, das ist ja, wir haben uns ja auch schon darüber gefragt, oder darüber geredet, John Verhoek ist ja auch auf einmal, also
ja,
überdurchschnittlich gut, ja, was man aus der dritten Liga jetzt nicht so von ihm kannte, dass es vielleicht dann wirklich so ist, dass es bei diesen körperlich versierten Spielern dann doch manchmal einfacher ist in der zweiten Liga, die ja technisch viel beschlagener ist, wo nicht überall halt so dicke Kanten rumstehen, die einem halt körperlich ebenbürtig überlegen sind oder überlegen. Ja, sondern dass man dann da mehr die Stärken halt ausspielen kann und vielleicht das dann für diese Jungs ein bisschen einfacher ist. Aber ja, natürlich ist es auch einfach der Qualität geschuldet und ja, haben wahrscheinlich auch einfach einen Lauf, denke ich.
Ja, wobei ich fast glaube, dass bei Tietz es so ist, dass jetzt auch der Knoten geplatzt ist, dass er vielleicht das nächste Level erreicht und erreicht hat vielleicht auch.
Weißt du, wie alt er ist?
Und ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf.
So jung ist er auch nicht mehr, oder?
24, also auf jeden Fall noch Potenzial. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir den auf jeden Fall noch längerfristig mindestens in der zweiten Liga sehen. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Mann, wie gesagt, auch in der zweiten Liga. Stellt er immer wieder unter Beweis jetzt. Ja,
stimmt.
Von Schalke kam dann aber trotzdem wieder Lebenszeichen, waren bemüht, aber ohne wirklich jetzt komplett zwingend zu werden. Und ja, das Ganze passierte dann der Anschluss in der 86. Minute durch Marvin Pieringer. Das war allerdings schon recht spät, wie gesagt. Ja, und dann war noch kurz die Hoffnung bei den Schalkern da. Es könnte noch was gehen, aber auch direkt wieder im Keim erstickt.
Stimmt, ja. Benny Goller war es, der den Deckel zugemacht hat, danach eine Minute später nur in der 89. Minute das 4:2 für Darmstadt geschossen hat. Ja, Dimitrios Gramotzis, seinem Ex-Verein, etwas Gutes getan. Haben sie auch an der Tabelle jetzt überholt. Darmstadt mit einem Punkt vor Schalke 04, aber schlussendlich verdient, würde ich sagen, oder? Weil Schalke hat dann einfach zu viele Chancen liegen lassen und Darmstadt sehr effektiv. 4 Tore, 5-mal aufs Tor geschossen, das kann man nicht negieren, dass da eine gnadenlose Effektivität gewirkt hat, oder?
Ja, ja, das stimmt wohl. Und Darmstadt echt jetzt mit 31 Toren unterwegs. Ich glaube, ja, das ist die offensivstärkste Offensive, die torgefährlichste Offensive der zweiten Bundesliga. Noch vor Darmstadt, noch vor Paderborn, pardon, und St. Pauli. Und auch Jahn Regensburg, die knapp dahinter allesamt sind. Platz 1 bis 3.
Ich habe bei Darmstadt manchmal die Befürchtung, also ich finde zumindest jetzt mal betrachtet aus meiner subjektiven Sicht, dass der Kader nicht so tief ist. Also klar, die haben eine super Startelf, die gut eingespielt ist und natürlich auch mit Tietz und Pfeiffer, da die Vollstrecker vorne drin haben. Aber auf der Bank gibt's dann Melem und Goller, aber dann Aaron Seidel, Erich Berko, Morten Behrens, Frank Ronstadt, das sind die Leute, denen ich jetzt nicht unbedingt zutrauen würde, da jetzt einen Ausfall der Startelf so adäquat zu kompensieren. Deswegen ja, hoffe ich für Darmstadt, dass das alle fit bleiben, aber das vielleicht die Sache, die mal gefährlich werden könnte, wenn halt einer von diesen wichtigen Leuten mal ausfällt. Aber okay, im Moment, ja, muss man wohl gnadenlos anerkennen, richtig guter Fußball, den Thorsten Lieberknecht da spielen lässt.
Ja, der sich ja übrigens auch mit den Fans da noch angelegt hat, wie man sehen konnte. hat sich in einer Situation aufgeregt, hat dann auch die gelbe Karte gesehen und die Fans, sah man im Hintergrund, hat das sehr höhnisch gefreut. Ja. Nee, aber du hast völlig recht. Darmstadt natürlich nicht, würde ich auch sagen, mit dem tiefsten Kader, aber wer hat das schon in der zweiten Liga? Also das hat ja wirklich kaum einer, vielleicht Schalke. Ansonsten nicht mal so Schwergewichte wie Hamburg, Bremen haben so den tiefsten Kader, würde ich sagen. Zumindest ja so gleichwertigen Ersatz. Man hat bei Darmstadt ja am Anfang der Saison gesehen, als es da diese Corona-Fälle gab, dass es auch zum Problem wird, natürlich, wenn die halbe Mannschaft ausfällt. Ja, aber ich glaube schon, die Qualität bei Darmstadt, die ist auf jeden Fall schon vorhanden in der ersten Elf. Und ja,
glaubst du, es reicht am Ende, um auch am Ende noch da in den Top 5 sich rumzutreiben?
Also du weißt ja, ich halte von Darmstadt irgendwie traditionell immer viel. Deshalb, ja, ich kann es mir schon vorstellen, dass sie ja so im einstelligen mittleren Bereich landen, so 6-7 vielleicht. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Bin gespannt.
Aber so jetzt straight Aufstiegskandidat, da willst du ihn ja nicht hinreißen lassen, das zu callen.
Nee, Nicht, gut. Nee. Da, also da habe ich ja so schon bei unserer Preview mich schon aus dem Fenster gelehnt.
Ja, stimmt.
Noch mehr muss ich das nicht tun. Ja, okay. Dann, genau, haben Haken wir hinter. Schalke abgehakt, ja. Schalke Darmstadt. Ein anderes Spiel, was sehr interessant war, Erzgebirge Aue gegen 1. FC Heidenheim. Und man muss ja sagen, wir haben dadurch, dass wir auch letzte Woche keine Folge gemacht haben, ein bisschen was verpasst im Erzgebirge. Da ist nämlich einiges passiert in den letzten Wochen.
Hallo.
Erstmal müssen wir natürlich noch...
Ja, du warst gerade kurz weg. Ich höre dich wieder. Ach. Alles gut. Sorry fürs Unterbrechen. Mach weiter.
Okay. Ja. Erstmal Clemens Fandrich, der wurde letzte Woche für 7 Monate gesperrt, weil er beim 1:0-Sieg von Aue gegen Ingolstadt am 11. Spieltag den Schiri-Assistenten Roman Potemkin auf das rechte Auge gespuckt hat. Und dafür wurde er jetzt bestraft. Er hat dann ja auch kurz vor Schluss da rot gesehen in dem Spiel. Und das DFB-Sportgericht hatte keine Zweifel an der Darstellung des Schiedsrichters. Wäre sogar eine höhere Strafe denkbar gewesen, hat der vorsitzende Richter da gesagt. Allerdings, Zitat, das untadelige Verhalten von Fandrich in den letzten 12 Jahren wurde da berücksichtigt. Also ist er sozusagen noch gut bedient mit den 7 Monaten.
Klingt wie so ein, aus so einem Schulzeugnis, aus so einem altertümlichen, so die schriftliche Missbilligung. Aber gut, ja, Fandrich, weiß ich gar nicht, hast du dich ein bisschen da eingelesen, hat er das zugegeben oder beteuert er immer noch, dass es nicht absichtlich war oder dass er es eigentlich nicht gemacht hat, ich weiß gar nicht.
Also ich glaube,
der Sachverhalt ist.
Ja, die seine Sichtweise war, dass es nicht mit Absicht geschehen ist und ich glaube, in Aue ist man jetzt der Meinung, dass es auf jeden Fall eine überzogene Strafe ist. Die 7 Monate, die tun da auf jeden Fall weh.
Kann man sich ja mal kurz schließen mit den Anwälten von Dennis Erdmann, die haben ja Erfahrung da drin, wie man Strafen klein bekommt. Ja. Aber um mal den Spielverlauf, um auf den Spielverlauf einzugehen, die Abstinenz von Fandrich hat den Auern gar nicht mal so geschadet, denn sie haben gewonnen gegen Heidenheim am Ende und Aue jetzt auch so ein bisschen mal mit dem Blick nach oben. 2 Siege aus den letzten 3 Spielen, ein Unentschieden dazwischen. Da läuft es wieder so ein bisschen und man muss auch sagen, dass sie klar Heidenheim mehr Spielanteile hatte, aber jetzt auch nicht so viel mehr und Aue über Strecken versucht hat zu spielen, zu machen und das gut gemacht hat, muss ich sagen. Also das, was ich in der Zusammenfassung gesehen habe, war gut. Es gab schon, Aue war ja sonst auch eher durch Standards gefährlich, aber jetzt beide Tore aus dem Spiel heraus auch jeweils schön rausgespielt. Also das gefiel mir gut, was sie da auf den Platz gebracht haben.
Das muss ich auch sagen. Aue hat sich da auf jeden Fall reingefightet. Heidenheim ist auf jeden Fall nie wirklich gefährlich gewesen, hatte ich das Gefühl. Außer vielleicht ein bisschen am Anfang. Da hatte Robert Leipertz eine erste Gelegenheit, konnte dann noch geblockt werden zu Beginn. Aber Aue hat sich reingekämpft ins Spiel, so wie du es ja auch als Abstiegskandidat machen musst. Symptomatisch dafür eine Szene, in der Siaric den Ball erobert hat, an der Grundlinie nahe des Heidenheimer Strafraums. Und dann Kühn in Szene gesetzt hat. Der konnte schießen. Müller im Heidenheimer Tor hatte damit zwar keine Probleme, aber trotzdem, da war der Wille auf jeden Fall sichtbar von Aue.
Ja, wäre abseits gewesen, glaube ich, aber sogar, ne?
Wäre abseits gewesen, ja. Aber trotzdem, sie haben sich auf jeden Fall reingekämpft und weil du gerade den Aufwärtstrend angesprochen hast, mit den beiden Punktgewinnen in den letzten beiden Spielen, 4 Punkte gesammelt, kann man auch fragen, ist das Zufall oder liegt es auch an Pavel Dotschev, der ja zurückgekehrt ist als sportlicher Leiter, Rekordtrainer der 3. Liga ja übrigens und der soll verhindern, dass es am Ende der Saison für Aue wieder dorthin geht in die 3. Liga von 2015 bis 2017.
Der ist Trainer. Echt nie lange arbeitslos, ne?
Also immer. Das ging wieder schnell, das stimmt.
Ja, total. Also Dotschev, gefragter Mann, aber ja, zu Recht. Ich meine, gerade in Aue ist er natürlich eine Legende mit dem Aufstieg damals und ja, freuen sich natürlich, glaube ich, alle, dass er da wieder ein bisschen die Zügel in der Hand hat, aber genau, dieses Mal nicht direkt an der Seitenlinie, sondern in der 2. Reihe, also er sitzt ja trotzdem auf der Bank, aber genau, delegiert da die Traineraufgaben weiter, aber ja, ich glaube, für die Moral und für alle Fans der Aue, eine coole Sache.
Ja.
Genau, wer auch Drittliga-Vergangenheit hat, ist Antonio Jonić. Letztes Jahr bei Kaiserslautern gewesen, sehr unglücklich, extrem ungefährlich, was irgendwie für einen Stürmer ja nicht gerade ein gutes Aushängeschild ist. Aber gegen Heidenheim hat er gezeigt, dass es dass er doch weiß, wo das Tor steht. Der Reporter in der Zusammenfassung meinte, er hat das Spiel seines Lebens abgeliefert.
Fand ich ja
ein bisschen überzogen, aber man muss schon sagen, was Jonić gezeigt hat, war wirklich gut. In der 34. Minute konnte er sich auf der linken Seite an der Strafraumecke durchsetzen, hat einfach mal abgezogen, war jetzt gar nicht so ein super harter Schuss, aber sehr präzise. Und Robert Müller im Tor der Heidenheimer hat, glaube ich, damit gerechnet, dass der Ball vorbeigeht oder an den Pfosten, weil er konnte dem Ball dann nämlich nur hinterher schauen. War bestimmt so 2 Sekunden, hat er sich aufs Tor zubewegt, aber ja, keiner war mehr dran. Zack, klatscht er an den Innenpfosten und drin ist das Ding. 1-0 für Aue. Schönes Tor, aber nicht ganz so gute, nicht ganz so gutes Ding für Robert Müller, oder?
Ja, Kevin Müller ist es doch, ne, im Tor?
Kevin, der, ja.
Genau,
bei Kevin, Hansa,
der Alte. Ist ja nicht Hansa auch bei Hansa, Kevin, ich wollte gerade sagen.
Ja, Kevin und Robert Müller, beide bei Hansa. Und Robert Müller, glaube ich, dann auch später noch Drittliga-Rekordspieler gewesen, auch noch bei
Hansa. Ach, der Robert Müller, ja.
Genau, weiß ich. Und der war nämlich auch bei Hansa. Und genau, Kevin auch, klar. Ja, es ist wie
die Müller
und Timo Schulz. Habe ich auch, glaube ich, die letzte Folge schon wieder. Aber gut, ihr kennt
das auch
mich.
Das müssen wir eigentlich als Running Gag aufrechterhalten.
Sie kennen
mich. Nur noch Nico Schulz ist.
Ja, stimmt, Verzeihung, natürlich Kevin Müller, klar.
Alles gut. War ein bisschen verdutzt von diesem verdeckten Schuss, hat, glaube ich, auch noch damit gerechnet, dass da noch Nazarov, glaube ich, war es, an den Ball kommt, darauf hat er spekuliert, aber der Ball, der kullerte an Freund und Feind vorbei und dann wurde der Ball länger und länger, ging ins Tor. Aue war es egal, wie gesagt, manchmal hat man dann sogar auch ein bisschen Glück, wenn man es drauf anlegt und wenn man sich so reinkämpft. Aber das Tor, das war schon ganz gut, sah schön aus. Bemerkenswert übrigens auch nicht nur dieses Tor, sondern fand ich auch, wie Aues Trainer Hensel da in T-Shirt und kurzer Hose an der Seite stand. Hast du das auch gesehen?
Ja,
der muss ja kalt, also anscheinend war ihm ja nicht kalt, sonst hätte er sich ja nicht so angezogen. Ich weiß nicht, ob der da gerade aus der Sauna kam oder was da los war. Auf jeden Fall ein ganz hartgesottener Zeitgenosse.
Ja, interessanter Kleidungsstil, wirklich, fand ich auch. Ja. Apropos interessanter Kleidungsstil, es gibt auf dem YouTube-Channel von Sport im Osten ein Video von Martin Mennel und seinem jetzigen Trainer Hensel, wie sie, ich glaube, 2008 auf dem Zimmer FIFA spielen, damals beide in Diensten des FC Erzgebirge Aues. Und Frisur, Klamotten, alles so dermaßen late 2000er, richtig, richtig geil. Ich guck mal, ob ich den Link morgen oder übermorgen mal in die Insta-Story packe, weil das ist auf jeden Fall wert, geschaut zu werden von euch, lieben Hörerinnen. Das ist sehr, sehr lustig.
Ja, Zeitreisen haben doch immer was. Ja.
Ja,
genau. Ja, Heidenheim, die trafen das Tor dann auch noch, doch das Tor zählte nicht. Das hätte eigentlich der Ausgleich sein müssen. Leipertz hätte es erzielt, hätte nicht gezählt, weil nämlich Foul gepfiffen wurde. Karlsson hat nämlich vorher versucht, Bonitsch da zu blocken, erwischt ihn aber nicht richtig und fällt an ihm vorbei. Und der Schiedsrichter hat das als Foul aber erachtet. Und wie immer bei solchen Dingern, der VAR griff natürlich nicht ein, klar, weil minimaler Kontakt war vielleicht vorhanden, aber eigentlich zu wenig für einen Foul. Und aus meiner Sicht hätte das Tor eigentlich ganz klar zählen müssen.
Ja, hätte ich auch gesagt. Aber gut, wir kennen, es überrascht mich auch gar nicht mehr.
Wie gesagt, da reg ich mich echt jedes Wochenende drüber auf. Es gibt immer Situationen, 1-2 Tore, die entweder stehen gelassen werden, oder Situationen, die einfach nicht als richtig bewertet werden dann in solchen Situationen. Das nervt mich.
Ich verstehe es auch nicht. Es wäre mal interessant, eine Statistik wird es wahrscheinlich demnächst auch geben, zu bekommen, inwieweit es jetzt doch weniger Fehlentscheidungen gibt als ohne VAR, weil es gibt ja einfach immer noch welche.
Ja, es gibt noch welche,
Und ob das jetzt wirklich so signifikant ist, also die Fehlentscheidungen, die weniger sind, dass sich dieser ganze Aufwand, der ja auch finanzieller Aufwand ist, mit den Leuten, die im Keller sitzen, mit den ganzen Kameratechniken und so, dass sich das überhaupt lohnt, also dass das Spiel so fairer macht, dass halt diese monetären Aufwendungen dort gerechtfertigt sind, würde mich mal interessieren. Aber ja, eigentlich peinlich, dass es immer noch so häufig passiert, ne? Das selbst also, trotz ja, war...
Ich bin schon jemand, der sagt, so im Großen und Ganzen ist das Spiel schon fairer geworden. Ich glaube, dieses Gespräch hatten wir auch schon das ein oder andere Mal. Aber klar, also ganz verhindern kannst du es auch so anscheinend nicht. Und das ist oft halt, finde ich, vermeidbar in solchen Situationen. Und ich meine, es gibt diese Hilfsmittel, dann kann man sie doch auch bitte richtig anwenden. Aber gut, wir müssen es hinnehmen. Aber vielleicht wird das ja auch mal in der Zukunft so umgesetzt, wie wir uns das wünschen.
Mal schauen.
Ja. Naja, diese Situation, der nicht gegebene Treffer, eröffnete eine Drangphase, eine kleine von Heidenheim, die noch in einem wunderschönen Angriff, muss man wirklich sagen, mündete. Da waren wieder so leichte Tiki-Taka-Vibes unterwegs von früher. Ja. Viermal eine Berührung, immer abgelegt zum nächsten Mann. Und dann ein Abschluss, aber Martin Mennel hielt seinen Kasten mit Hilfe seiner linken Faust sauber. Und dann kam es tatsächlich mitten hinein in diese Phase, das 2-0 für Aue. Wieder Jonjic, ein Gassenpass, ein platzierter Flachschuss von ihm und sein erster Doppelpack im Profifußball.
Glückwunsch, sagen wir da. Ja, geiler Pass von Nazarov, ne? Also der hat ja eigentlich Löwenanteil an diesem Tor. Der hat ja wieder seine routinierte Übersicht gezeigt. Wirklich schön dort Jonjic bedient und der aber auch eiskalt dann vor Müller. Also kann man sagen, hat sich bewiesen mittlerweile auf Zweitliganiveau. Gute Sache für Aue, die ja auch eigentlich mit dem Sturm so ein bisschen ihre Wehwehchen hatten in den ersten Spielen jetzt. Und ja, schön, dass sie jetzt wissen, einen da vorne drin zu haben, der auch mal doppelt treffen kann.
Auf jeden Fall. Und das war's dann für Heidenheim. Verloren und Frank Schmidt am Mikrofon danach richtig angefressen. Da hat er auch gesagt, da wurde er nochmal gefragt, was ist denn hier irgendwie, gab es hier auch positive Sachen? Und da hat er gesagt, das Positive ist, dass das Spiel jetzt vorbei ist und ist gegangen. Also richtig angefressen. Kann man aber verstehen. Die Leistung hat nicht gestimmt.
Ja, läuft auch nicht wirklich. 4 Niederlagen in den letzten 5 Spielen. Klar, der Sieg dazwischen gegen Schalke war natürlich super, aber generell eher ein Abwärtstrend und Heidenheim wird ein bisschen durchgereicht.
Ja.
9. Platz nur noch. Also da sind so ein bisschen graue Wolken über dem Bettchen von Frank Schmidt. Hoffen wir natürlich, dass es da bald wieder ein bisschen entspannter wird, aber ja, das war keine ausreichende Leistung gegen Aue und deswegen, am Ende auch verdient. Genau. Aue hat gekämpft, Aue hat geliefert, absolut. 2-0.
Ja, und Aue, da sieht's anders aus, sie sind wieder dran am rettenden Ufer, ein Punkt und verschlimmern zugleich Ingolstadts Sorgen und die Situation, denn die sind jetzt langsam abgeschlagen, letzter. Ja.
Stimmt, der wird immer enger, das sieht gar nicht gut aus, aber gut. Es gibt 2 Menschen, die haben schon vor der Saison Ähnliches prognostiziert. Ich will nicht sagen, wer, aber Ingolstadt und Aue ganz unten, wurde vermutet.
Ja, absehbar.
Gut.
Vielleicht.
Ja, meinst du, wir sind durch?
In dieser Liga denke ich ja, auf jeden Fall.
Gut, dann können wir gehen ein Stockwerk runter, wie ihr es gewohnt seid. Liga 3, auch dort gab es spannende Paarungen. Und auch wieder überraschende Ergebnisse. Anfangen möchten wir gerne mit dem Derby.
Oh ja.
Saarbrücken gegen Kaiserslautern, 60 Kilometer entfernt. Links von Kaiserslautern liegt Saarbrücken im wunderschönen Saarland. Und es kam zum Derby. Frage, du als wandelndes Fußballlexikon weißt es vielleicht. Was glaubst du, wann hat Saarbrücken das letzte Mal gegen Kaiserslautern gewonnen?
Boah. Ich dachte, jetzt kommt die Frage, wann war das letzte Derby vor Zuschauern? Das hätte ich dir sagen können. Das wäre nämlich 1997 gewesen und ist es auch gewesen. Aber wann Saarbrücken das letzte Mal gewonnen hat, keine Ahnung. Aber ich glaube, du sagst es mir jetzt.
Ja, auch recht nah an 97. 1992 am 5.9.
Boah, das ist aber also schon ein Weilchen her.
Ja, ein Weilchen, ja. Wahnsinn, ne?
Ja.
Damals ein 2-0 in der Fußball-Bundesliga.
Ach, guck an, also andere Zeiten.
Komplett andere Zeiten.
Andere Zeiten.
Dieses Mal aufeinander getroffen in der 3. Liga. Kaiserslautern ja in bestechender Form, jetzt das letzte Spiel zwar verloren, aber davor echt eine gute Serie hingelegt und spielen auch begeisternden Fußball unter Marco Antwerpen. Saarbrücken auch eigentlich spielt eine solide Saison, hatten jetzt auch das letzte Spiel verloren, also beide mit einem bisschen Druck ins Spiel gegangen. Und ja, am Ende muss man sagen, mit dem Druck besser umgehen, konnte auf jeden Fall die Antwerpen-Elf, weil die von Anfang an richtig Druck gemacht haben, ja, gut gespielt haben, gefährliche Standards hatten und so ein bisschen das Spiel den Saarbrückern direkt aus der Hand genommen haben, finde ich, oder?
Ja, stimmt. Und genau nach so einem Standard ist ja auch die Führung passiert für Kaiserslautern. Boris Tomjak, ein Innenverteidiger, traf zum 0-1 per Kopf nach einem Zuckfreistoß im Nachsetzen. Zuerst hat er an den Pfosten geköpft, hat dann aber auch als Schnellster wieder geschaltet und dann im Nachsetzen den Ball reingeköpft. Und beflügelte dann die Atmosphäre, zumindest für auf lauterer Seite, die auch sehr zahlreich vertreten waren, die Schlachtenbummler da aus Kaiserslautern.
Geile Stimmung,
ja. Ja, echt geile Stimmung. Ich glaube, das Stadion zum ersten Mal seit dem Umbau komplett ausverkauft. Und eine absolut würdige Atmosphäre. Man hat gesehen, sehr viel Rauch auf beiden Seiten, eine Choreo auf beiden Seiten. Also da geht einem doch das Fußball-Fan-Herz auf, wenn man das sieht. Und schöne, auf laute Stimmung. Fall.
Ja, auf jeden Fall. Tomjak gefällt mir eh ganz gut, hat ja auch eher schon Torgefährlichkeit bewiesen bei anderen Spielgelegenheiten, aber ich habe gehört, er hatte ein Angebot aus Düsseldorf, im Sommer hat sich jetzt trotzdem dafür entschieden, zu Kaiserslautern zu gehen und ja, ist da ein sehr wichtiger Mann, der auch torgefährlich ist und der Zuck hat sich sicherlich auch gefreut, ist ja ein Saarländer Junge, also deswegen da so ein bisschen gegen den größten Club in seiner Heimat zu treffen, sicherlich auch ein schönes Gefühl. Aber ja, eigentlich blieb es danach so, wie es auch begonnen hat. Kaiserslautern hat das Spiel geführt, Kaiserslautern hat kreiert, Kaiserslautern hat Chancen gehabt und begeisternden Fußball gespielt. Es war richtig, richtig gut. Und ja, dann hat Uwe Koschinatz sich zu Recht sehr, sehr aufgeregt. Und ja, sein Jungs, glaube ich, ordentlich Dampf gemacht, aber auch nach der Halbzeit hat er da nicht wirklich ein Feuer entfachen können, nicht wahr?
Nee, das stimmt. Also, ja, Saarbrücken sehr spät erst aufgewacht. Ich habe die erste richtige Chance relativ am Ende erst gesehen, so ein Torschuss.
Ja,
ansonsten
nach dem 2-0 eigentlich schon.
Ne? Genau, nach dem 2-0 schon. Ansonsten sehr verhaltener Auftritt. Zwischendurch dachte ich auch, dass vielleicht das Spiel auch wieder so ein bisschen entgleitet in so einem Derby. Wir erinnern uns ja an das letzte Derby mit lauterer Beteiligung gegen Mannheim. Ja. Ein Getrete sondergleichen war das ja.
Ja,
Dominik Ernst war dieses Mal beteiligt an einer Situation von Saarbrücken mit einem rüden Einsteigen gegen Hanslik, kam aber mit Gelb davon und hatte auch mächtig Glück. Also damit kann man auch, da kann man auch mal die rote Karte ziehen vielleicht. Und deshalb in dieser Situation konnte das Schicksal in diesem Spiel abgewendet werden, dass es hier ein Getrete ausbricht. Ja, aber vielleicht wollte auch er da mal ein Zeichen setzen auf Saarbrücker Seite und seine Teamkollegen wach machen.
Kann man, glaube ich, auch auf andere Weise tun, aber das wahrscheinlich.
Ja.
Aber wir müssen über das Tor reden, über das 0-2. Kenny Prince Redondo hat da mal eben den Nitro angeschmissen.
Stimmt.
War ja irre, hat sich da den Ball geholt, kurz hinter der Mittellinie auf der rechten Seite und ist dann einmal runtermarschiert, hat dann ein bisschen missraten, den Ball in die Mitte gelegt, wollte da, glaube ich, eigentlich Hanslik anspielen. Aber der Ball prallt ab vom, ich glaube, Manuel Zeitz war es, glaube ich, auf Saarbrücker Seite. Mhm. Und Redondo kriegt den Ball auf den linken Fuß und drischt ihn wirklich in die Maschen rein. Wunderschönes Tor und ja, der Deckel auf einem vollen Topf für die Lauterer.
Ja, also dieser Sprint, der war heftig. Und wieder war es im ersten Versuch, hat Batz den Ball gehalten. Im zweiten Versuch hat er den Ball dann reingewuchtet, der Redondo. Und das Ganze direkt vor dem Gästeblock, der dann auch sofort explodierte. Und ja, dann wurde Kaiserslautern ein bisschen getragen.
Ja, war irre. Ich muss hier einmal kurz meine Nase schnauben. Es tut mir leid, ihr seht es, wir sind live. Vielleicht übernimmst du mal kurz.
Ja, jetzt muss ich auch gerade husten. Ja.
Ja, oder du hustest. Es ist ja schöner Kanon für jeden, der hier zuhört. Aber ja, viel mehr kann man eigentlich auch nicht dazu sagen. Danach gab es noch eine kleine Drangphase von Saarbrücken. Sowohl ja. Günther Schmidt als auch Gimaldi hatten da nochmal gute Chancen und hätten ohne weiteres auch den Anschluss schießen können. Hat nicht geklappt, daher 0-2. Und ja, wenn du nur 10 Minuten im Spiel besser bist als das andere Team, ist es verdient, dass du verlierst. Deswegen glaube ich auch... Und da schreibt jeder objektive Beobachter, dass es ein verdienter Auswärtssieg war für die Lauterer, oder?
Ja, das würde ich auch so sehen. Und die Stimmung kippte dann ja so leicht. Also die Saarbrücker-Fans, die waren auf jeden Fall not amused über diesen Auftritt von ihrer Mannschaft. Ja, aber natürlich absolut verdient. Kaiserslautern nach den Dämpfern gegen Würzburg und Duisburg jetzt wieder in der Erfolgsspur und auf Platz 6, 2 Punkte hinter Meppen, auf Rang 3. Darüber müssen wir eigentlich auch nochmal kurz reden.
Meppen der auf SV Rang Meppen, 3.
Was ist da denn los? 1-0 gewonnen in Dortmund, bei Dortmund 2.
Ja, was, also wie krass, also warum liefern die so ab?
Still und heimlich nicht. Haben die sich da echt auf Platz 3 geschoben.
Letzte 5 Spiele und ja, Richie Sukutapaso hatte ja auch letzte Woche sein erstes Tor geschossen, dieses Mal war es Lukas Krüger. Wahnsinn, was Rico Schmidt da auf die Beine stellt und witzigerweise aber mit einer Tordifferenz von -2.
Ja.
Das nächste Team mit einer Minus-Tordifferenz ist dann erst auf dem 12. Platz. Also Meppen wirklich sehr minimalistisch, aber extrem effektiv. Also geile Sache.
Ja.
Damit hat, glaube ich, niemand gerechnet, dass die da so weit oben stehen. Wen man da vielleicht eher gesehen hätte, ist der SVW in Wiesbaden. Wir haben ja schon Mal, als wir noch gesund waren, darüber geredet, Rüdiger Rehm geschasst worden aus nicht ganz so ersichtlichen Gründen für uns. Klar, Kontinuität nicht mehr weiterentwickelt, das wurde ja gesagt, so als Gründe, die dort zu dieser Entlassung geführt haben. Aber mittlerweile gibt es auch schon einen neuen Mann, der heute bekannt gegeben wurde. Der saß noch nicht auf der Bank am Wochenende, aber wurde heute bekannt gegeben, und zwar Markus Kauzinski, der Wandervogel. Man kennt ihn aus Karlsruhe, Ingolstadt, Hamburg.
St. Pauli, genau.
Genau, und Dresden. Also ein erfahrener Mann. Ich würde sagen, Bereicherung für die dritte Liga, Bereicherung für Wien Wiesbaden, weiß ich noch nicht, zeigt sich dann. Aber auf dem Papier gute Trainerverpflichtung für einen Drittligisten, oder?
Ja, voll, auf jeden Fall. Und das zeigt natürlich auch wieder die Ambitionen, die Wiesbaden da hat. Man will möglichst schnell die Liga wieder in Richtung zweite Liga verlassen. Und ich bin sehr gespannt. Am Wochenende ja noch das Interimstrainer-Duo Döring-Kranich auf der Bank. Und sie haben gewitnessed, hätte ich fast gesagt, gesehen, ein Unentschieden 2-2 gegen Zwickau. Eine kurzweilige, interessante Partie, am Ende auch gerecht unentschieden ausgegangen, würde ich sagen. Ging ja los mit einem Elfmeter für Wiesbaden. Kevin Lenkford hat Hollerbach geschickt, der von Hauptmann zu Boden gerissen wurde. Irgendwie sah es wieder dumm aus. Einfach, er kam zu spät, hat gesehen, da ist die Gasse, da wird jetzt der Ball reingespielt. Irgendwie versuche ich ihn noch zu stoppen und dann reißt er ihn runter. Er geht natürlich sofort zu Boden und alles richtig mit dem Elfmeter. Ja. Hollerbach, finde ich übrigens, sieht ein bisschen aus wie der blonde Engel. Ein bisschen Ähnlichkeit mit Bernd Schuster von früher.
Aber Schuster hat doch nicht so lockige Haare.
Nee, genau, ich wollte es gerade sagen. Also nicht so lockig, genau. Hollerbach ja lockig noch unterwegs, genau. Aber trotzdem, Haarfarbe und Länge stimmen überein.
Ist er eigentlich verwandt oder verschwägert mit Bernd Hollerbach? Ist das sein Sohn vielleicht? Weil das habe ich mich auch schon gefragt.
Glaube ich nicht. Also ich weiß es nicht, aber ich habe es noch nicht gehört, dass es so ist.
Die Haarpracht ist auf jeden Fall eine andere, aber der hat auch noch im späteren Spielverlauf auf sich aufmerksam gemacht. Aber genau, der Elfmeter, bisschen leicht, fällt er dort, aber am Ende gerechtfertigt und auch dann ein bisschen blöd, ne, von Hauptmann.
Ja.
Aber ich sehe hier gerade Benedikt Hollerbach, 2001 in Starnberg geboren. Das will ich jetzt ja wissen, ob er irgendwie, obwohl er hier steht, er kommt aus der Bayern-Jugend.
Wobei Bernd Hollerbach ist doch auch
auch Bayern,
ein Franke, ist er, glaube ich, ne?
Ja, okay, man darf ja Franken nicht Bayern nennen. Gut, dass du darauf achtest. Hier bei Wikipedia steht nichts, nee, dann wird er wahrscheinlich nicht.
Dann wird das nicht sein.
Kann ich mir auch nicht
vorstellen. Hätte mich auch gewundert.
Das wird da stehen, ja, stimmt.
Ja.
Das
na gut.
Wahrscheinlich auch wissen.
Gut, den haben wir das auch geklärt. Elfmeter auf jeden Fall. Maxi Thiel verwandelt ganz easy. Trocken 1-0 ja. In der 21. Minute. Und ja, dann schlug nicht so viel später, ungefähr eine Viertelstunde später, wieder Ronny König zu. Der King, 1-1, kann fast völlig unbedrängt einköpfen. Wie kann das sein? Das darf eigentlich nicht gegen einen Ronny König passieren.
Ronny König hat es auch, glaube ich, schon gerochen, weil er die ganze Zeit gewunken hat, als Könnecke da auf rechts rumgedoktert hat mit dem Ball und auch echt minutenlang Freistand ja. gefühlt. Und ja, dann irgendwie, das Tor sah sehr ungelenk aus. Also Könnecke hat ihn irgendwie so gut wie abgeschossen. Und ja, König hält die Rübe hin, zack. Sein 60. Tor, damit jetzt in der Top 10 der ewigen Drittliga-Torschützen. Also
ja,
auf den Spuren von Anton Fink und Co. Ronny König, absolute Legende. Geil, dass er wieder getroffen hat. Ja, und verdient zu diesem Zeitpunkt, weil Zwickau nicht den Kopf in den Sand gesteckt hat nach diesem Rückstand, sondern weitergemacht hat. Und ja, die Verteidigung von Wiesbaden da so ein bisschen Kraut und Rüben war keine gute Figur, die Güldien und Mockenhaupt dort gemacht haben. Aber König nutzt das natürlich aus und ja, verdient zu diesem Zeitpunkt, würde ich sagen. Und genau, das war auch das Halbzeitergebnis. 1-1. Ja. Joe Enox dürfte zufrieden gewesen sein, weil Zwickau auch nach diesem Tor eigentlich das Spiel bis zum Halbzeitpfiff kontrolliert hatte, eher Chancen hatte. Allerdings auch Wiesbaden jetzt nicht komplett raus, sondern weiterhin auch noch aktiv am Spiel. Das wurde dann in der zweiten Halbzeit wieder besser und mündete in der 55. Minute durch das 2-1 von Goppel. Sehr schöne Vorarbeit von Mocky, Sascha Mockenhaupt,
ja.
War da im Strafraum von Lengfort in Szene gesetzt worden und ist dann ausgerutscht, beziehungsweise konnte die Flanke beim ersten Versuch nicht setzen und dann im Zurücktaumeln ja, den Ball doch noch rübergelegt und Goppel schießt dann schön direkt ein. Richtig schönes Tor gewesen, oder?
Ja, er war schneller am Ball als Butzen. Genau, so eine direkte.
Ja, der sah gar nicht gut aus. Ja, ja. Das stimmt.
Ja, den hat er gut verwandelt und hat sich auch sehr gefreut, offensichtlich, ja. Über den Treffer. Ja, aber auch diese Führung hielt noch weniger lang als die erste Führung.
Ja.
Denn in der 61. Minute stand es schon wieder 2-2. Baumann wurde, glaube ich, der Treffer zugeschrieben, obwohl zuletzt Kempe am Ball war. Der hat nämlich den Ball ganz unglücklich abgefälscht, weil Baumann Kempe angeköpft hat. Ja, und dadurch der Ball nicht mehr zu halten für Stritzel. Ja, 2-2. Und danach ging es nochmal ein bisschen hin und her. Hollerbach für mich noch auffällig hinterher.
Zweimal Aluminium,
Mann ja. Auf dem Platz, ja. Genau. Zweimal hat er noch Aluminium getroffen, mehrere Chancen hatte er noch, einmal den Pfosten, ärgerlich. Einmal die Latte, aber es sollte nicht sein mit einem Treffer für ihn.
Bitter, aber trotzdem guten Fußball, den Wiesbaden wieder gezeigt hat, war ja so häufig so, dass sie offensiv auch stark sind und dann auch das Spiel an sich reißen können in so Phasen, aber wieder nicht die Chancen, die rausgespielt wurden, genutzt. Ist ja auch so ein bisschen das Problem, was es unter Rüdiger Rehm gab. Ich bin gespannt, was Korzinski daraus macht. Aber ja, sie konnten es nicht packen, da noch ein Tor zu machen. Zwickau in den wenigen Chancen, die sie so noch hatten, auch nicht. Aber die am Ende natürlich zufriedener mit diesem Punktgewinn, glaube ich, als wir in Wiesbaden. Auf dem 16. Platz, aber ungeschlagen seit 5 Spielen. Also guter Job von Joe Enox. Oh, ich sehe gerade, ich muss, glaube ich, mir ein bisschen abmoderieren jetzt auch mal, weil Stromzufuhr aktiviert den Mac bei den Ruhezustand ohne Stromzufuhr.
Ja, das ist tragisch.
Das ist wieder hier der Sache geschuldet, dass ich mich auf dem Sofa eingerichtet habe und da die Steckdose zu weit weg ist. Aber ja. Um es abzuschließen, für Zwickau gut und wichtig. Und richtig.
Und richtig, genau.
Für wen Wiesbaden, okay, nicht so super wie das Spiel davor, wo es ja einen Sieg gab. Aber auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt auf Kautzinski und was die Zeit mit ihm bringt.
Ja, eine Sache noch, Zwickau, trotz des Punkts ein bisschen abgerutscht. Jetzt ein Punkt nur vor Verl auf Platz 16, hattest du gerade schon gesagt.
Ja.
Freiburg 2 hat ja gewonnen gegen den Waldhof. Und ist deshalb vorbeigezogen, dadurch Zwickau ein bisschen weiter reingerutscht. Stimmt, und auch 1860 München, punktgleich auf Platz 15. Das ist auch bisher keine dolle Saison da in München.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. dieses 6:0 auch eher ein kleines Strohfeuer gewesen. Aktuell hat man das Gefühl. Aber gut, wer weiß, was da noch passiert. Wir werden es nächste Woche nicht erfahren, denn es gibt eine Länderspielpause, also auch für uns Pause. Und genau, hören uns dann in 2 Wochen, würde ich sagen. Dann hoffentlich mit neuen Erkenntnissen, neuem Personal, neuen Toren und neuen Spielen.
Absolut. Dahin, und hoffentlich mit weniger Spielabsagen als an diesem Wochenende. Da gab es ja nämlich wieder 2.
Stimmt.
Würzburg gegen Braunschweig hätte heute am Montagabend in der 3. Liga stattfinden sollen. Und natürlich St. Pauli gegen Sandhausen in der 2. Liga. Ich glaube, 18 Corona-Fälle gab es da auf Sandhäuser Seite. Das ist ein bisschen viel.
Scheiße.
Da kann natürlich kein Fußballspiel stattfinden.
Ja, hoffentlich bleiben die Jungs fit, genau, sodass das wieder einen vernünftigen Spieltag geben kann in 2 Wochen.
Ja,
gut. Wir versuchen selbiges, auch gesund zu bleiben dieses Mal, ihr hoffentlich auch. Und ich würde sagen, das war's, die Irren aus Unterhaus Folge nach der Krankheit. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und bleibt uns wohlgesonnen. Genießt die Länderspielpause, guckt kein Deutschland. Ich glaube, gegen Armenien und Liechtenstein kann man nun wirklich Besseres im Fernsehen schauen. Und genießt einfach die Zeit.
Ja, oder geht raus.
Oder so.
Das schöne Wetter
nicht,
genießen.
Wenn ihr nicht gerade in Hamburg wohnt, dann geht mal raus.
Genau. Ja. Alles klar, dann kommt gut durch die Woche. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.